Ich freue mich wirklich darauf, euch mal kennenzulernen. Nicht nur vom Hörensagen, sondern so richtig in echt. Ich hoffe auf eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit im Leben und Wirken des Reiches Gottes in Lübeck. Wir sind gemeinsam Gemeinde und Reich Gottes hier auf Erden. Uns verbindet mehr als eine gemeinsame Körperschaft, eine gemeinsame Organisation, eine Mitgliederliste. Wir sind verbunden durch eine Person, Jesus Christus. Ich finde, er ist hier so prominent vielleicht angedeutet. Ich kenne den Künstler nicht, bin noch nicht eingeweiht, aber ich habe mir so vorgestellt, ich werde hier im Gottesdienst mit offenen Armen von Jesus begrüßt. Und das finde ich ziemlich, ja, berührt mich, attraktiv. Und ich merke, hier darf ich sein. Zumindest suggeriert mich das Glasbild. Jesus ist der Ausgangspunkt, die Mitte und das Fundament unseres Glaubens, unserer Theologie und unserer Lebensführung als Christen. Soweit, so gut. Da sind wir uns hoffentlich einig. Spannend wird es im Dialog, wenn du wie du auf die Frage antwortest, wer ist Jesus für dich? Wie zeigt sich Jesus dir? Welche Rolle nimmt er in deinem Leben ein? Wer ist Jesus für dich? Ist er noch für dich relevant oder nur für die anderen, die ihn noch brauchen? Brauchst du noch Jesus? Das will ich dich heute fragen. Ich war noch nicht abgesprochen mit der Gemeindeleitung, dass das Thema Gemeinde mit Mission so prominent bei euch ist. Vielleicht hilft die Predigt, die ich vorbereitet habe, euch darauf, auf diesen Weg ein paar Akzente zu setzen. Ich bin davon überzeugt, wir alle haben mehr oder weniger klare Vorstellungen von Jesus Christus. Er gilt nicht nur in der Bibel, sondern auch in der profanen Wissenschaft als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte. Das kann niemand bestreiten, egal ob gläubig oder nicht. Unsere aktuelle Zeitrechnung geht auf ihn zurück, wenn wir unseren Kalender in vor und nach Christus einteilen. Das errechnete Geburtsjahr, vielleicht so als Anekdote, geht zurück auf einen Mönch aus dem 6. Jahrhundert, der sich aber leider um ein paar Jahre verrechnet hat. So ist nach heutigem Kenntnisstand Jesus zwischen 7 und 4 vor Christus geboren worden. Aber wir wissen, nur Jesus kann schon vor seiner Geburt existiert haben. Aber nicht nur unser Kalender trägt in seiner Einteilung den Namen Christus, sondern auch wir Nachfolger nennen uns nach ihm Christus, der Gesalbte, der Messias. Vor 2006 war das Wort Nachfolge noch ein Geheimcode unter Christen. Mittlerweile, seit Social Media, wissen wir, wenn wir jemanden auf diesen Plattformen folgen, dann werden wir informiert, was er oder sie so tut, was er oder sie von sich in Text und Bild von sich gibt. Jemanden folgen, das tun wir alle, das tun die Menschen außerhalb dieser Kirche massenhaft auf Social Media. Und ob das immer der Realität widerspiegelt, ob diese Person wirklich so ist, wie er oder sie sich im Internet darstellt, das bleibt fraglich. Und ich glaube, auch wir haben ein gewisses Bild von Jesus. Und es gilt immer wieder zu prüfen, ist dieses Bild, das wir von Jesus haben, eigentlich noch so biblisch? Entspricht es eigentlich dem Zeugnis des Wortes Gottes? Und der heutige Predigttext zeigt uns, wer Jesus ist, und er zeigt uns, wer wir in seiner Nachfolge, in seiner Beziehung zu ihm sind. Ich lese aus Matthäus Kapitel 9, die Verse 9 bis 13 nach der Übersetzung der Basisbibel. Danke. Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Ja. Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Amen. Soweit Gottes Wort für heute. Ich habe uns ganz klassisch, das mache ich nicht bei jeder Predigt, aber bei dieser habe ich es getan, 3 Punkte mitgebracht, damit es uns vielleicht einfällt, das auch wieder zu erinnern. 3 Gedanken zu Jesus und zu uns als Gemeinde, als Jesusbewegung. Gemeinde, erstens, Gemeinde als Lerngemeinschaft auf dem Weg. Gemeinde ist eine Lerngemeinschaft von Leuten, die von Jesus lernen wollen und auf einem Weg sind, noch nicht am Ziel sind, noch nicht alles verstanden haben. Die Menschen, die Jesus gefolgt sind, werden im Neuen Testament Jünger genannt im Deutschen. Martin Luther hat dieses Wort geprägt. Er hat das Wort Mathetes im Deutschen mit Jünger übersetzt. Viele Übersetzungen tun es noch heute so. Luther wusste an sich, dass das griechische Wort eigentlich Schüler bedeutet. Also man könnte genauso gut Schüler übersetzen. Aber ein Jünger war zu Luthers Zeit etwas, das, was heute ein Lehrling, ein Auszubildender in einem handwerklichen Beruf war. Heute kann man den Ausdruck Jünger leicht falsch verstehen. Bei Jünger denken viele nicht an Schüler und Schülerinnen, die noch etwas lernen, sondern an Menschen, die schon alles wissen. Das ist ein Jünger von so und so, von XY. Der hat den gefressen, der weiß alles. Martin Luther hat die Beziehung zwischen Jesus und den Menschen, die ihm gefolgt sind, die was von ihm lernen wollen, in die Welt des Handwerkes übertragen. Jesus wurde manchmal mit Meister übersetzt. Schulen gab es zu Luthers Zeiten nur in Kirche, in Dömen, in Klöstern oder in der Elite, in den Adelshäusern. Aber für die breite Masse war Bildung nicht zugänglich. Da passt das Wort Schüler gar nicht. Der Ort, wo die breite Bevölkerung was gelernt haben, das war im Handwerk. Und deswegen übersetzt Luther Jünger für das Wort Schüler. Außerdem ist die Verknüpfung des Jüngerbegriffs mit dem Handwerk auch genial, weil bei Jesus in die Schule zu gehen ist keine reine verkopfte Theorie, sondern wirklich eine praktische Ausbildung. Davon bin ich überzeugt. Die Berufung seiner Nachfolge schließt ein, dass die Jünger viel Zeit mit ihm verbrachten. Die gingen nicht von 7 bis 13 Uhr in die Schule und hörten Jesus zu, sondern die waren eine Lerngemeinschaft. Die haben miteinander Tag und Nacht gelebt. Sie haben Leben miteinander geteilt, waren gemeinsam auf einem Weg, waren unterwegs. Und dabei sahen sie zu, wie Jesus als Lehrer das Wort Gottes praktisch im Leben umgesetzt hat. Das wäre mal eine spannende Lehrer-Schüler-Beziehung für uns heute, wenn wir mit unseren Lehrern nach Hause gehen würden, Mittag essen würden. Wir würden wahrscheinlich ganz anderen Zugang zu unseren Lehrern und auch unseren Schülern bekommen. In dieser Lerngemeinschaft ist Wort und Tat immer miteinander verbunden. In der Weise, wie Jesus sich Zeit nimmt für Menschen, wie Jesus handelt, wird seine Theologie erfahrbar. Das spricht ja nicht alles aus, er lebt es. Bei allem, was wir meinen, im Glauben verstanden zu haben, ist es als Christ, als Jünger Jesu elementar, ein Lernender zu bleiben. Davon bin ich überzeugt. Wir sind als Kirche, Gemeinde immer eine Lerngemeinschaft auf dem Weg, die fortan von Jesus als Lehrer unterwiesen wird. Und in der Weise, wie Jesus Tischgemeinschaft mit Sündern und Ausgegrenzten pflegt, hat das auch eine pädagogische Wirkung. Denn er verdeutlicht damit, wie er das alttestamentliche Wort aus Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer, praktisch im Leben umsetzt. Zweitens, Gemeinde Jesu als offene Tischgemeinschaft. Betonung auf offen. Vers 10. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Textlich, vielleicht nur als Anmerkung, lässt sich gar nicht klar definieren, ob wessen Haus das ist. Auf der reinen Textebene kann das auch Jesus' Haus sein. Viele Ausleger gehen davon aus, dass Jesus eine Zentrale hatte in Kapernaum. Andere übersetzen es so, dass Jesus natürlich bei Matthäus, den er berufen hat, zu Hause war. Aber ob es jetzt so oder so ist, ist eigentlich für unsere Übertragung für heute, nach heute gar nicht so entscheidend. Aber es wäre doch spannend, wenn Jesus zu sich nach Hause einlädt, wirklich Gastgeber ist und nicht nur ein Gast, der da ist. Die Berufung des Zöllners Matthäus als letzten Jünger des späteren Zwölferkreises war folgenreich. Sie verdeutlicht, sie zeigt allen Menschen ihrer Zeit, die das Label Sünder trugen auf der Stirn, dass Jesus keinen großen Bogen um sie macht, sondern wirklich offen ist für eine Begegnung auf Augenhöhe. Jesus beruft einen Menschen, der als Sünder gilt, in seinem Zwölferkreis. Ohne dass viel schon geschehen ist an Klärung, an Buße. Er sagt einfach, komm, folge mir. Und Matthäus folgt ihm. Aber warum ist es überhaupt skandalös, wenn Jesus einen Zolleinnehmer als Jünger beruft und mit ihnen isst? Heutzutage, ich weiß nicht, ob jemand von euch beim Zoll arbeitet, ich finde, das ist doch eine ehrbare Tätigkeit, für den Staat zu arbeiten. Und ich muss es wissen, mein Großvater, der war beim Zoll. Und der war ein ganz netter Mensch. Den hätte ich nicht als, ja. Also beim Zollarbeiten ist schon ehrbar. Da haben vielleicht Leute ein Problem, die etwas Unerlaubtes in ein Land schmuggeln wollen. Oder die eine Einfuhrsteuer für ihre Internetbestellung aus Fernost entrichten müssen. Dann löst eine Begegnung mit einem Zollbeamten keine große Jubelstürme aus, wenn ich zum Zoll muss, um meine Post abzuholen. Jedoch war das damals ganz anders. Zöllner in der damaligen jüdischen Mehrheitsgesellschaft hatten keine gute Stellung. Sie galten als verrufen, nicht gesellschaftsfähig. Sie waren aus verschiedenen Gründen Außenseiter in der Gesellschaft und im religiösen Leben. Das Steuer- und Zollsystem im Römischen Reich war so gestrickt, dass die Einnahmen an die Meistbietenden verpachtet wurden und mit Hilfe von Unterpächtern die Pachtsumme mit gutem Gewinn wieder eintrieben. Das verführte dazu, dass die Menschen durch überhöhte Tarife übervorteilt wurden. Neben dem ausbeuterischen Aspekt arbeiten die Zolleinnehmer indirekt für die wenig geliebte römische Besatzungsmacht, selbst wenn sie im Dienst eines jüdischen Marionettenkönigs standen. Sie waren Menschen, die von der Unfreiheit Judäas durch ausländische Besatzer profitiert haben. Nutznießer eines Unrechtssystems. Nicht zuletzt bestand durch ihre Arbeit die andauernde Gefahr durch die Berührung mit Menschen und Waren aller Art, zum Beispiel Schweinefleisch, kultisch unrein zu werden. Dieser Umstand führte dazu, dass sie vom religiösen Leben, zumindest war das der Anlass, sie aus dem Synagogengottesdienst auszuschließen. Wahrscheinlich waren sie unbeliebt und dann hat man noch einen religiösen Grund gefunden, um sie auch biblisch zu rechtfertigen, warum sie nicht in den Gottesdienst dürfen. Sie könnten sich ja mit Schweinefleisch verunreinigen. Als Zöllner und Sünder bezeichnete man damals pauschal nicht gesellschaftsfähige Menschen. Pharisäer wussten, dass alle Menschen sündigen. Aber es gibt Menschen, die sündigen notorisch durch ihren Beruf. Das waren Sünder. Solche Leute lädt man nicht zu sich nach Hause ein, geschweige lässt man sich von ihnen einladen. Durch so ein Verhalten könnte man ja noch den Eindruck erwecken, man sei mit ihrem Lebenswandel einverstanden. Im schlimmsten Fall könnte man sich ja selbst noch kultisch verunreinigen und man darf dann nächsten Samstag nicht in den Gottesdienst gehen. Ich werde selbst zum Außenseiter. Doch Jesus scheut sich nicht zurück, mit ihnen zu essen. Das hat die Menschen damals, dieses Label Sünder trugen, bestimmt sehr berührt. Der macht keinen großen Bogen um mich. An seinem Tisch ist immer noch Platz für andere Menschen. Auch für die, die vielleicht unbequem und fragwürdig erscheinen uns heute. Gemeinde Jesu ist immer eine offene Gemeinschaft. Gemeinde Jesu ist immer eine offene Gemeinschaft. Und dort, wo sie sich für andere Menschen verschließt und nur unter sich bleibt, davon bin ich überzeugt, wandelt sie nicht mehr im Weg Jesu und verkommt zu einem frommen Club. Bei Jesus sind alle willkommen. Da möchte ich aus einem Lied von Manfred Siebald zitieren. Das ist auch schon ein bisschen älter, also von meiner Position aus gesehen. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Das kennen vielleicht einige. Und wie geht's weiter? Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier unsere Mitte ist. Also ich habe schon Gemeinde erlebt, wo ich das Gefühl habe, die erste Hälfte dieses Liedes wird freudig mitgesungen. Gut, dass wir einander haben. Und der zweite Teil wird eher missmutig in Kauf genommen. Gut, dass wir uns nicht nur haben und dass der Kreis sich niemals schließt. Ich glaube, wir mögen ganz von uns aus menschlich gesehen geschlossene Kreise. Wenn etwas offen bleibt, das ist für uns Menschen eigentlich nicht schön. Aber ja, offene Gemeinde ist eigentlich offene Gemeinschaft. Ein Kreis, der sich am besten niemals schließt, wo immer mehr Menschen dazukommen. Teilweise verspürt man eine richtige Phobie vor dem Neuen, vor den Fremden, dass sie das gewohnte Gemeindeleben doch zu stark verändern könnten. Aber dort, wo ein Kreis sich ewiglich verschließt, wird nicht lange ein gesunder und lebendiger Organismus bleiben. Die Tischgemeinschaft Jesu in Matthäus 9 fordert uns, auch mich fordert sie heraus, fortwährend von seinem Beispiel zu lernen und zu überlegen, was bedeutet das jetzt für uns heute, offen zu sein? Was bedeutet es, offen zu sein für Menschen, die unbekannt sind uns, unbequem und fragwürdig? Wie öffnen wir uns für diese Menschen? Sind wir überhaupt offen dafür, dass die zu uns kommen? Oder müssen die erst so sein, wie wir sind, damit wir uns mit ihnen wohlfühlen? Wie könnte das für dich aussehen? Wie könnte das für euch aussehen? Damit beschäftige ich euch ja im neuen Jahr oder schon am dritten Advent. Und da wünsche ich euch Gottes Segen. Gemeinde auf Mission. Das bedeutet, mit Menschen in Kontakt zu sein, die anders sind als wir. Wir könnten die schönsten und besten Gottesdienste feiern, aber wenn wir alle Menschen links liegen lassen und schräg anschauen, weil sie uns nicht ins perfekte Gemeindebild passen oder sogar wagen, auf meinem Stammplatz zu sitzen, dann sind wir nicht wirklich offen und unsere missionarische Kraft verpufft. Ebenso verpuffen unsere missionarischen Bemühungen, wenn wir als Gemeinde für unsere Mitmenschen schräg und unverständlich sind. Paulus ermahnt die Gemeinde in Korinth, den Gottesdienst so zu feiern, dass er für Außenstehende, die Jesus noch nicht kennen, verständlich ist und nicht anstößig. Er sagt, nimmt Rücksicht auf die Neuen. Drittens, mein letzter Punkt. Gemeinde Jesu ist eine heilsame Gemeinschaft der Kranken. Das klingt irgendwie paradox. Ist es auch. Gemeinde Jesu als heilsame Gemeinschaft der Kranken. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, die Heilige Schrift, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Jesus hört die Kritik. Wie so häufig wird die Kritik nicht unmittelbar an die betroffene Person gerichtet, sondern deine Jünger sollen ihre Lehrer rechtfertigen. Ich kann das nicht beurteilen, wie das bei euch ist. Ich kenne unterschiedliche Kreise, in Gemeinde, außerhalb von Gemeinde, denen es leichter fällt, übereinander als miteinander zu reden. Daran kranken wir irgendwie. Irgendwie scheuen wir manchmal uns vor der direkten Kritik. So hintenrum, da lässt sich leichter reden. Aber nicht nur die Art und Weise, wie kommuniziert wird, ist suboptimal, krankhaft. Auch die vermeintliche Frage ist nicht wirklich ehrlich, sondern ein versteckter Vorwurf der Pharisäer. Diese Pharisäer haben ein doppeltes Problem mit Jesus Verhalten. Zum einen macht er sich unglaubwürdig als bibeltreuen Juden. Und zum anderen signalisiere er, dass der Lebenswandel der Sünder in ihren Augen nicht in Ordnung sei, weil sie durch die gemeinsame Feier mit ihm gesellschaftsfähig werden. Diesen doppelten Vorwurf widerspricht Jesus mit einer sprichwörtlichen Redewendung vom Arzt und einem Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Er zeigt, er ist bibeltreu, in seinem Sinne. Ein Arzt muss nicht die Gesundheit der Gesunden bestätigen, sondern zu den Kranken gehen. Es ist nicht Jesu Aufgabe, sagt er, den Frommen ihre Frömmigkeit zu bestärken, sondern zu denen zu gehen, die Gottes Hilfe und Nähe brauchen. Indirekt räumt Jesus aber doch auch ein, dass im Leben dieser Menschen nicht alles in Ordnung ist. Dass sie also in gewissem Sinne krank sind. Doch gerade dann brauchen sie doch die liebevolle Zuwendung, die sich in der Tischgemeinschaft widerspiegelt, dass Jesus sich Zeit nimmt für sie. Jesus wird nicht geleitet von einer falsch verstandenen Reinheitsvorstellung oder der Angst, ebenso ein Außenseiter zu werden. Er wird geleitet von seiner liebevollen Gottesbeziehung, wie er den Vater im Himmel erlebt hat und wie er ihn erkennt in der Heiligen Schrift. Aus dieser Kraft, aus dieser Beziehung heraus, bekommt er die Kraft, allen Menschen positiv zu begegnen, sie positiv zu prägen. Jesus wird in der Begegnung mit den Kranken nicht selber krank, sondern gesund. Die, mit denen er streitet, die haben die Angst, wenn sie sich mit diesen Menschen abgeben, dass sie krank werden, dass sie zu Außenseiter werden. Aber Jesus hat diese Angst nicht. Er hat den tiefen Glauben, dass aus seiner Gottesbeziehung heraus die anderen Menschen gesund werden. Wenn wir in Gott verwurzelt sind, dann kann uns nicht so schnell etwas umhauen. Dann sind wir ein positiver Einfluss auf unsere Umwelt. Davon bin ich überzeugt. Und Jesus knüpft sein Wort vom Arzt auch an alttestamentliche Worte wie 2. Mose 15, Vers 26 an. Dort wird Gott als der Arzt des Volkes beschrieben, also in der Tora. Und im Prophetenwort Jeremia 8, Vers 22 wird auch darauf Bezug genommen. Habt ihr das Zitat? Ja. Gibt es in Gilead denn keine Salbe mehr? Gibt es dort keinen Arzt mehr? Warum wird die Tochter meines Volkes nicht geheilt? Fragt der Prophet. Und Jesus sagt, ich bin es, ich bin der vorausgesagte Arzt, der das zerschlagene und verletzte Volk heilen möchte und heilt. Seine heilende Gemeinschaft mit Verachteten und Ausgegrenzten, Gescheiterten und Verirrten ist ebenso Teil seines Auftrages. Oft beginnt schon der Heilungsprozess darin, dass sich ein Arzt Zeit nimmt für seine Patienten. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Menschen geht es schon besser, wenn man sich Zeit nimmt für ihn, wenn sie sich aussprechen können, ohne dass ein Arzt schon ein Medikament verschrieben hat. Nur durch seine Anwesenheit, nur dass er zuhört und sich Zeit nimmt, erleben Menschen schon Heilung in ihrem Leben. Es tut uns gut, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass wir fortlaufend auf Jesus angewiesen sind. Da stehen wir manchmal in der Gefahr darin, dass wir meinen, wir brauchen Jesus gar nicht mehr. Wir haben ihn einmal verstanden, einmal erlebt, abgehakt und wir brauchen ihn gar nicht mehr als Arzt. Martin Luther sah im Abendmahl eine Medizin für Leib und Seele, die wir immer wieder benötigen. Wenn wir meinen, wir seien bereits zu 100% gesund, perfekt oder keine Sünder mehr, handeln wir so, als wären wir nicht mehr auf Jesus als Arzt, als unseren Arzt angewiesen. Andere brauchen ihn, aber nicht ich. Aber dann stehe ich auch nicht mehr in dieser Arzt-Patienten-Beziehung. Ich bin dann nur noch die Warteschwester, die da Termine ausmacht für andere Menschen, die dann Begegnungen macht mit Jesus als Arzt. In diesem Fall glauben wir, es besser zu wissen und verlassen, zumindest innerlich, die heilsame Gemeinschaft mit Jesus, mit den Kranken. Die Gemeinschaft, die Jesus ruft. Es ist doch die Gemeinschaft der Menschen, die noch nicht alle perfekt sind, nicht angekommen sind, Sünder sind. Also eine heilsame Gemeinschaft durch Jesus der Kranken. Ja, dieses Paradox ist nur in Jesus möglich. Und viel mehr noch, wenn wir diese Gemeinschaft verlassen oder diese Haltung verlassen, wir brauchen Jesus nicht mehr, werden wir gegenüber uns selbst und anderen unbarmherziger. Ich müsste doch schon zu 100% gesund sein. Oder der andere, der glaubt schon so lange an Jesus, aber trotzdem redet er noch hinten rum so über mich. Wir werden unbarmherziger. Aber Jesus sagt, geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit willig und keine Opfer. Jesus fordert seine Gegner, seine Gesprächspartner dazu auf, intensiv nochmal nach Hause zu gehen und über Hosea 6, Vers 6 nachzudenken und dann nochmal wiederzukommen. Das meint dieses, geht, aber lernt. Also denkt doch mal drüber nach, was Gott will. Will er wirklich, dass wir Menschen ausgrenzen oder was will er eigentlich? Jesus hat da eine ganz klare Haltung zu. Gott will nicht eine oberflächliche Befolgung seiner Weisung, sondern Barmherzigkeit, Liebe, Güte und Gnade. Diese vier Aspekte beinhaltet das hebräische Wort Chesed. Also Gott will Barmherzigkeit und keine Opfer. Gott will Liebe, aber keine Opfer. Gott will Güte und keine Opfer. Gott will Gnade und keine Opfer. Das sagt alles Jesus mit seinem Zitat von Hosea 6, Vers 6. Dieses Wort Chesed meint eine ungeteilte Zuwendung und Hingabe. Gott fragt nicht nach einer pflichtgemäßen Ableistung von Opferhandlungen, von Ritualen, sondern danach, ob sich der Dank für seine Güte auch im Erbarmen gegenüber den Mitmenschen Wirkung zeigt. Hat das eine Wirkung, dass ich dich begnadigt habe? Fließt das in dein Umfeld hinein? Wirst du barmherziger mit dir selbst, mit anderen? Jesus erfüllt durch sein Verhalten wirklich das Gesetz und die Propheten. Gerade Menschen, die fern von Gott sind, brauchen seine heilende Nähe und Wärme am nötigsten. Durch diese Zuwendung erfahren sie endlich, wie liebevoll Gott ist. Vorher haben diese Menschen durch ihre Gläubigen ihrer Zeit nur einen kühlen und distanzierten Gott erlebt, der sie ausschließt aus dem Gottesdienst und einen großen Bogen macht im Leben. So haben sie Gott erlebt durch die Gläubigen ihrer Zeit. Doch das entspricht nicht dem Gott der Bibel. Uns als Nachfolger Jesu haben wir die Möglichkeit, mit unserem Leben zu zeigen, wie wunderbar Gott ist. Wie wunderbar gnädig er auch mit uns ist, mit unseren Fehlern. Wir müssen da nicht perfekt sein, sondern zeigen, dass Gott größer ist als wir. Am Anfang der Predigt habe ich dich gefragt, wer ist Jesus für dich? Hat sich das vielleicht jetzt verändert? Möchtest du nochmal drüber nachdenken zu Hause? Geht und lernt, was es heißt, wer Jesus ist. Lebst du dein Christsein so, dass du auf ihn angewiesen bleibst? Im Predigttext wurden besonders drei Aspekte hervorgehoben. Jesus ist unser Lehrer, unser Gastgeber und unser Arzt. Und gleichzeitig werden wir als seine Nachfolger charakterisiert als Menschen, die fortlaufen, also von Jesus lernen, wenn er der Lehrer ist und wir sind in der Beziehung zu ihm, dann sind wir die Schüler. Und mit ihm und den Menschen, die er ruft, offene und heilsame Tischgemeinschaft pflegen. Ist er der Gastgeber, sind wir die Gäste. Ist er der Arzt, sind wir die Patienten. Amen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Seit ich in Küknitz wohne, habe ich mir eine neue Gewohnheit zu eigen gemacht. Den Geschwistern dort für die kommende Woche einen kleinen Notizzettel mitzugeben. Ich selbst schaffe es nicht immer, jeden Gedanken bei der Predigt mitzuschreiben oder die ganzen Bibelstellen, die der Prediger um sich wirft, die werden hier notiert. Da könnt ihr nochmal nachlesen, was habe ich eigentlich zitiert, um mich auch zu überprüfen, was ich da gesagt habe. Und gleichzeitig sind hier noch Fragen drauf zum Weiterdenken, weil diese Predigt soll nicht einmal gehört werden, dann wird sie nicht sofort verstanden, sondern nehmt euch zu Hause Zeit, alleine oder in einer Kleingruppe, diese Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, vielleicht für euch persönlich oder als Gemeinde zu vertiefen. Das mache ich jetzt, seit ich in Küknitz wohne. Vorher habe ich es nicht und ich hoffe, ich schaffe es auch noch zukünftig. Und vielleicht ist dieser Zettel auch für euch eine Bereicherung. Es liegt am Eingang, am Foyer, da liegen so Tische aus, da habe ich diese Zettel hingelegt. Die dürft ihr gerne mitnehmen.